Unser Mike hat noch hier seinen üblichen Kai Pflaume Post abzusetzen. Ha, Kaffee am Morgen vertreibt Kummer. So. Was trinkt ihr am liebsten morgens? Sowas halt, so ein bisschen Engagement. Was trinkt ihr am liebsten, um wach zu werden? Ja, schreibt es genau. in die Kommentare. Ja, ja, Lukas, ja, nee. Genau so. Ja, ist da so. Der gibt ja nichts so, zu erzählen, ist ja nichts
der,
passiert.
Der
ne?
eine so, der ja. andere trägt als, was ist eigentlich umgekehrter Opportunismus?
Umgekehrter Opportunismus nee, ist Rückgrat.
Du hast umgekehrter ja Trikot an, ne?
Ja, umgekehrter Opportunismus ist Rückgrat.
Das gefällt mir sehr gut.
Ja.
Der Philosoph, ja, dann, mein ja. Freund, der Philosoph Micky Beisenherz.
Ja, ja.
Pass auf, dann du bist ja der Mann mit dem meisten Rückgrat ja. in Hamburg.
Sicher.
Dann frage ich dich gleich mal, weil du ja. bist ja auch der mit dem meisten Fußballwissen. Du bist der Experte bei Magenta.
Ich habe ja auch die qualitativen Businesshemden.
Ja. Ja. So, pass auf.
Ja.
In den letzten 20 Jahren, wie viele Champions League-Finals wurden durch Elfmeterschießen entschieden?
In den letzten 20 Jahren?
Ja, seit 2006, 2007.
Ja, einfach
gezählt.
Gar keins.
Doch, eins. Auf eins auf jeden Fall.
Also ich dachte, das letzte wäre irgendwo zwischen Juve und Milan gewesen oder so.
Also es sind natürlich vor dem heute drei. Nämlich, das eine solltet ihr wissen.
Ja gut,
ist,
das legendäre war 2005 in Istanbul, das ist ja klar.
Jetzt ist Schluss. Ich habe gesagt, in den letzten 20 Jahren.
Ja.
Und das erste ist natürlich der zum Boden sinkende Michael Ballack.
Ach natürlich, klar.
Chelsea gegen Manchester United.
John Terry, der Trottel.
2008. Das zweite ist das Finale da Horm 2012.
Ah, stimmt. Ja, ja. Schweinsteiger, der Trottel.
Und das dritte war Real Madrid gegen Atletico Madrid. 6-4 nach Elfmeter in der Saison 15-16.
Stimmt, das habe ich, was ich in New York City geguckt habe mittags.
Es so, ist, das habe ich nämlich beim ZDF gelernt
Ramos,
im Kommentar.
Als Ramos die dumme Sau noch kurz vor Abpfiff noch den Kopfball reingemacht hat, dass es überhaupt in diese Situation kam.
Also da habe ich es auf jeden Fall gelernt.
Ja, was hast du denn da gelernt?
Achso. Dass es vor 10 Jahren das letzte Elfmeterschießen gegeben hat.
Ich dachte, das wäre schon
überhaupt auch die letzte Verlängerung, interessanterweise.
Ja. Das stimmt auch, ja.
Ja, ja. ja.
Wow. Also ihr merkt, wir sind schon mittendrin, wir haben
sicher.
Bock.
Pickepacke voll, sag mal. Immer, ich habe mit meinen Knacki-Jungs am Samstag das geguckt, um 18 Uhr. Also einerseits eine absolut gottlose Zeit, andererseits gar nicht so schlecht, weil wir haben es ideal gemacht. Lukas wird es nachvollziehen können. Wir haben von 15 bis 17 Uhr gepölt. Fantastisch. Und dann einfach natürlich in unseren verschwitzten Klamotten, also notdürftig, so ganz leicht umgezogen, also mal das verschwitzte Shirt aus. Dann sofort Bier getrunken und direkt natürlich im Anschluss um 18 Uhr das Finale geguckt. Ist an sich nicht so schlecht, wenn man selber noch spielt und so. Schon ganz gut.
Aber findet ihr diese Anstoßzeit eher geil?
Ja, also ich finde sie eher
im Sommer
geil.
Sommer 18 Uhr eher geil?
Mhm.
Oder hätte man es lieber um 21 Uhr irgendwie in der Kneipe?
Also grundsätzlich muss man ja mal sagen, es war so ein bisschen so wie Termine am Tag, an dem die Uhr umgestellt wurde.
Ja.
Also viele kamen einfach zu spät zum Champions League-Finale, weil sie es tatsächlich nicht wussten.
Ja. Ja, unter anderem auch Marquinhos.
Das zum ersten Mal eben um 18 Uhr das Ganze gespielt wird. Grundsätzlich habe ich mich da nicht so reingefühlt, habe immer gesagt, ist wegen der Kinder.
So, ne? Richtig, sehr gut.
So halt, um selber ein Argument für mich zu haben.
Sehr gut.
Aber ich hatte so hinten raus das Gefühl, als dann ja auch noch Verlängerung und Elfmeterschießen kam, habe ich immer umgerechnet, wie in Dänemark.
Ja.
Das wären ja 23.55 Uhr gewesen.
Richtig, in D-Mark sind das, ist dann 23. Na, ich hab's, um mein persönliches Leid wieder ein bisschen auszustellen, ich habe es dann so getimt, dass ich nach dem Elfmeterschießen noch, hab kurzfristig gesagt, ich krabbel noch zu meiner Frau in Hamburg wieder zurück ins Bett, hab mich um 21.20 Uhr in die Bahn setzen wollen von Dortmund nach Hamburg. Die kam natürlich erst um 22.20 Uhr, deswegen saß ich auf den Treppen mit Blick auf das Fußballmuseum, also vor dem Dortmunder Hauptbahnhof, und hoffte inständig darauf, nicht abgestochen zu werden.
Es gibt kaum einen schöneren Ort.
Ja.
Also dort die Treppen vor dem Deutschen Fußballmuseum sind ja nur dann noch schöner, wenn irgend so eine Messe in Dortmund ist und die Furries sind da.
Ja, ja.
Erwachsene Männer, die sich als Tiere verkleiden.
Ja gut, aber dann hätte ich weniger panische Angst gehabt. Und dann bin ich natürlich nicht, wie laut Plan, um 0.15 Uhr angekommen, sondern natürlich um 2.30 Uhr. Ist ja klar.
Ja, aber das ist ja wie meine Rückfahrt von unserem Treffen mit Lars Ricken.
Richtig.
Als ich gesagt habe, ich fahre abends noch nach Hause über Gütersloh und Bielefeld und dann saß ich eine Stunde in Bielefeld und ich war kurz davor, zu Ernst Middendorf zu werden.
Aber es ist so lustig,
Ich habe Power Ernst jetzt verstanden. Diese eine Stunde in Bielefeld, die hat schon einiges mit mir gemacht.
Aber es ist so lustig, weil meine Frau ist als Flugbegleiterin, sie kam gerade zurück aus Shanghai. Also Zeitumstellung, der ganze Kram. Und ich bin einfach nur mit der Deutschen Bahn aus Dortmund gekommen und war fertiger als sie.
Und zeitgleich angekommen. Es hat, genau so lange gedauert.
So, Mike, und da möchte ich jetzt mal...
Pass auf, weil du hattest Jetlag mich am Arsch.
Ich hatte Jetlag mich am Arsch. So, und weil dieser Fehler gerne gemacht wird, ich sage es noch einmal. Ja. Es gibt zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Du hast gerade zeitgleich gesagt. Gleichzeitig und zeitgleich ist nicht dasselbe. Lukas weiß, das stört mich immer. Weil es alle falsch machen. Gleichzeitig bedeutet, man kommt zum selben Zeitpunkt irgendwo an oder startet zum selben Zeitpunkt. Zeitgleich bedeutet, Usain Bolt läuft die 100 Meter in 9,7 Sekunden und der Lamborghini Urus braucht quasi dieselbe Zeit, um auf 200 km/h zu kommen. Das ist zeitgleich. So, Lukas,
aber wichtig
bitte.
Ist, fehlen dir da jetzt die Worte?
Da
oder die Wörter?
Wörters. Mir fehlen die Wörters.
So, herzlich willkommen im kleinen Mitmach-Podcast, Fußball-MML.
Ja.
Ich finde, es wird Zeit, dass wir hier ein bisschen musikalisch werden. Mhm. Und was ich, glaube ich, in der ganzen Champions-League-Saison noch nicht gesagt habe, ist Musik bitte. Denn das hier, meine Damen und Herren, richtig. Das hier ist immer noch die Champions League. Mhm. Fußball-MML, Königsklasse, powered by Indeed.
Genau, und das auf einem Montag. Das heißt, der durchschnittliche MML-Hörer hat sich jetzt darauf einzustellen, er kriegt im Grunde genommen zwei zum Preis für einen. Also er kriegt MML wie üblich montags und gleichzeitig kriegt er auch noch die MML-Königsklasse. Ist alles kombiniert.
Und er kriegt ja noch eine MML-Folge.
Richtig.
Zum Ende der Woche. Weil das wird jetzt so ein bisschen unser Königsklassen-Wochenendrückblick.
Genau.
Und dann gibt es am Dienstag live in der MEWA Arena unseren Saisonrück und unseren WM-Ausblick.
Exakt.
Und den kriegt ihr dann auf die Ohren zum Ende der Woche. Da könnt ihr euch drauf freuen. So viel MML war selten.
Weil wir sind nämlich der Wurst-Achim auf dem Podcast-Markt.
Ey! Und wenn der Chef mich rausschmeißt, ich pack noch eine Folge MML in Mainz noch mit dabei. In der Tüte.
Das Champions League-Finale.
Da sind die Stimmbänder aber auch mit da, ne?
Ja. Das Champions League-Finale ist unser großes Thema.
Richtig. Ja. Gut, dass du darauf hinweist.
Wir haben ja schon ein paar Fakten schon gehört. Also Fakten haben wir quasi schon abgesendet.
Wir sind die Abgefakten.
Ja. Wir haben natürlich auch den Blick auf die Legionäre quasi hiermit schon eröffnet.
Ja.
Denn die große tragische Figur, vielleicht fangen wir damit mal an, ist natürlich Kai Havertz.
Havertz, also da gibt es ja Studien, also dass er da also immer im Champions League-Finale
ein wirklich fantastisches Tor geschossen hat,
muss man wirklich mal
sagen.
Ja.
Ein unglaubliches Tor, weshalb ich mich jetzt schon auf ihn bei der WM freue.
Ja, mein Kumpel Pragi, der auch mitgeguckt hat, Happy Birthday übrigens, der sagte dann auch immer amüsiert so von links. Er hatte dann immer schon die Bild-Zeitung immer so imitiert, was sie dann schreiben. Irgendwie Havertz schießt uns zum Weltmeister. War völlig klar.
Ich bin seit diesem Tor gegen PSG wahnsinnig beruhigt, weil wir haben damit einen sehr guten Backup für Dennis Undav.
So,
das stimmt.
Da mache ich mir auf der Mittelstürmerposition keine Gedanken mehr, wenn dann Havertz von der Bank kommt.
Vielleicht mal zumindest mal so ein bisschen chronologisch versucht, diese Geschichte zu erzählen. Also ich habe nicht vorher gepölt, logischerweise nicht.
Du hast dir einen gepölt.
Schön mit der Innenhände, wie mein Boxtrainer immer gesagt hat.
Wir geben jetzt Mike mal die Chance, mal drei Sätze am Stück zu sagen.
Das wäre wirklich sehr nett. Ich habe bei unserem Freund Markus geguckt und wir haben vorher so eine kleine Tipprunde gemacht.
Ja.
Und in dieser Tipprunde habe ich getippt als Endergebnis, nach 90 Minuten 1-0 für Arsenal.
Hat Markus wieder, weil er
wusste
ja...
natürlich.
Hat Markus wieder
hast
gesagt,
du nicht gerade gesagt, ich darf einmal einen Satz zu Ende aussprechen?
Dann ist mir wieder was eingefallen.
Wusste aber bereits natürlich nach 6 Minuten, dass damit sich mein Tipp erledigt hat. Hätte aber niemals gedacht, dass er noch so lange im Rennen gewesen wäre.
Ja. Und dann hast du aber gesagt, kann ich meine 10.000 Euro zurückhaben? Weil unser Freund Markus ja sehr vermögend ist und sagt, pass auf, wir schmeißen was rein, machen jetzt nichts Großes. Jeder 10.000 Euro.
Dieses Tor ist ja sehr früh gefallen. Die Uhr zeigte 5 Minuten und 5 Sekunden, also in der 6. Minute. Und wenn man sich dann den weiteren Spielverlauf anschaut, die erste Hälfte und ich würde fast sogar sagen die erste Stunde, dann kann man doch eines feststellen. Wir alle wissen spätestens seit dem Torfall von Madrid, es gilt, ein Tor würde dem Spiel gut tun.
Ja.
Das war das eine Tor, was dem Spiel überhaupt nicht gut getan hat, weil es natürlich dazu geführt hat, dass der Matchplan von Arteta komplett umgesetzt werden konnte. Also Arsenal trifft früh, zieht sich zurück, lässt PSG, früher hat man immer bei uns gesagt, in Handballmanier um den Kreis spielen. Die haben nicht die Zündenidee, weil Arsenal auch einfach eine der besten Defensivmannschaften der letzten 20 Jahre ist. Es ist brotlos. Sie dringen nicht durch. Es ist das schlimmstmögliche Spiel gewesen ab der 6. Minute für den Zuschauer. Es war ein furchtbares Champions-League-Finale.
Stimmt, es war wirklich nicht schön. Aber es brach aber auch die eherne Regel, Tore bringen, wie war das? Tore gewinnen Spiele? Nein.
Nein, anders.
Nein, lass es mich doch einfach sagen. Okay. Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Titel. Und das stimmt halt in dem Falle nicht.
Hier auf meinem Zettel steht, es gilt doch jetzt, die Defensive gewinnt Spiele, die Offensive gewinnt Meisterschaften.
Ja, war doch klar, da haben wir das auch auf deinem Zettel.
Wir haben uns nicht mal abgesprochen.
Ja. Wobei man ja von Offensive jetzt auch nicht wirklich sprechen kann, weil das natürlich von Arsenal verhindert worden ist.
Ja.
Am Ende ist es ein gottloses Foul im Strafraum, dass man vielleicht ein bisschen besser hätte verteidigen können.
Das würde ich auch sagen,
dass tatsächlich PSG es ermöglicht, in dieses Spiel zurückzukommen. Ja. Denn man stelle sich mal davor, dieses Tor wäre nicht gefallen, dann wäre ja mein Tipp 1-0 für Arsenal tatsächlich in Realität gewesen, obwohl es nach 6 Minuten gefallen
ist. Du hättest ein ruhiges Jahr gehabt, Mike. Du hättest ein sehr ruhiges Jahr gehabt, wenn es gestimmt hätte.
Überleg mal, Mike, das eine Tor von Dembélé im Hinspiel gegen die Bayern wäre nicht gefallen. Und ein anderes Tor von PSG
In diesem
dann
Fall
wären die Bayern ins Finale gekommen,
ja,
dann hätten wir ein ganz anderes
sehr witzig,
Spiel gehabt.
Lukas, sehr
ich möchte an der Stelle möchte ich mal sagen, wenn man in der 6. Minute im Champions-League-Finale ein Tor schießt, das muss nicht immer reichen. Ich kann sagen, als ich vom Feld gegangen bin 1999 gegen Manchester United, da bin ich als Champions-League-Sieger vom Platz gegangen. Und dann Matthäus, der dumme Sau, der geht vom Feld, kann nicht mehr. Und dann kommt der Schau, die haben mir den Titel versaut.
So, es war auch 6. Minute, war es da damals.
Es bezog sich ja Leute darauf, dass der hochgelobten Offensive von PSG einfach nichts eingefallen ist. Und zwar nicht nur in der Phase von dem 1-0 bis zum 1-1, sondern danach eben auch nicht. Also es war ein so unglaublich armes Spiel.
Ja.
Und zwar arm an Torchancen, an Momenten, wo man mal hochspringt oder sich, keine Ahnung, ergötzt an einem geilen Ball oder irgendwie sonstigen
Sachen. Mike, der folgende Satz fällt mir unglaublich schwer. Du hast recht.
Das ist wirklich, das ist mir wahnsinnig schwer bei die Lippen gegangen.
Schauen wir doch mal so zurück auf die letzten Jahre, weil wir ja auch eine WM vor der Brust haben. Denkt mal, also anders, klammert mal das WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich aus in Katar.
Ja.
Und vielleicht auch noch dieses sehr einseitige 5-0 von PSG gegen Inter letzte Saison. Finals sind oft die beschissensten Spiele des ganzen Turniers.
Das stimmt.
Weil das Motto ja gilt, Finals spielt, Endspiele spielt man nicht, man gewinnt sie. Weil dann steht alles auf dem Spiel. Und so gehen ja auch beide Mannschaften ran. Weil jeder Fehler, der dann bestraft wird, den kannst du halt in keinem Gruppenspiel, in keinem Rückspiel wettmachen. Deswegen Finals eigentlich immer zum Abschalten.
Ja.
Also auch das ist ja etwas, also wenn wir irgendwie darüber sprechen, die letzten 20 Jahre und wie viel wurden im Elfmeterschießen.
Wie gesagt, Juve gegen Milan, war so mit das Schlimmste.
Ich möchte ganz kurz mal die Ergebnisse seit 2018, 19 vorlesen.
Ja.
Liverpool gegen Tottenham 2-0. Das war ein Torfestival. Denn dann kommt Bayern, ne, der FS Cup, gegen Paris Saint-Germain. Coman. 1-0.
Ja.
Chelsea, Havertz gegen Manchester City, 1-0. Real gegen Liverpool, 1-0. Mhm. Manchester City gegen Inter Mailand, 1-0. Jetzt die Dortmunder, da haben sie aber ganz schön die Hütte vollschießen lassen. Real Madrid gegen den BVB, 2-0. Und dann kommt eben Paris. Das sind alles keine geilen Spiele am Ende vom Tag.
Wobei Real gegen Dortmund sogar, also wir waren ja da, es war ein ganz gutes Spiel.
Das war ein sehr gutes Spiel.
Ne, das war schon, vor allen Dingen von den Dortmundern, aber wie üblich natürlich dann verloren. Übrigens, weil wir ja dann in der Gruppe zusammen geguckt haben, dann quatscht man natürlich wahnsinnig viel über Fußball und Champions League. Ich wusste zum Beispiel, man unterhält sich dann drüber und stellt fest, dass man einfach ganz viele Dinge verdrängt hat. Ich wäre zum Beispiel im Leben nicht darauf gekommen, dass Chelsea mit Havertz, dass die damals gegen City im Finale standen. Ich wusste es einfach nicht mehr. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, wir wissen, Liverpool, Milan, 2-5, Istanbul, klar. Okay. dass sie zwei Jahre später wieder gegeneinander im Finale standen. Ich wusste es nicht. Hättest du mir, ich hätte 10.000, also die 10.000, die Mike verloren hat, als er mit unserem Kumpel Markus geguckt hat beim Wettspiel. Ich hätte 10.000 Euro darauf gesetzt, dass dieses Finale es danach nie mehr gegeben hat. Und zwei Jahre später haben die schon wieder gegen, no, keine Ahnung.
Vor allen Dingen, weil sie es ja gewinnen, ich habe ja die Doku auch auf Netflix geschaut, gegen wahrscheinlich eine der besten Milan-Mannschaften und einer der besten Fußballmannschaften aller Zeiten, trainiert von Carlo Ancelotti, mit Pirlo, mit Gattuso, mit Shevchenko, mit Crespo, mit Kaká.
Ja.
Und zwei Jahre später verlieren sie es gegen eine Milan-Mannschaft, wo nicht mehr links Maldini verteidigt, sondern Jankulowski.
Ja.
Und Cafu sitzt auf der Bank. Also ist eigentlich ein Downgrade gewesen bei Milan, aber Milan schafft dann die Revanche.
Ja.
Es ist verrückt, aber es ist auch wirklich eine unglaubliche Gehirnjogging-Aufgabe, allein die letzten 20 Jahre, die wir ja sehr bewusst miterlebt haben, alle Finals aufzuzählen, die Gewinner.
Ja.
Ich bin wirklich immer wieder verblüfft, auch wenn du mich fragst, wann hat Real die Dinger gewonnen?
Mhm.
Und am Ende kommst du ja, und das zu der Erkenntnis, und wir werden vielleicht noch kurz über ihn sprechen nachher, Mourinho hat keinen Champions-League-Titel geholt mit Real.
Ja, ja.
Solche Dinge halt, das sind alles Anomalien, die du aber natürlich ganz anders abgespeichert hast, weil sich das kein Mensch merken kann.
Ja, manche Dinge merkt man sich, die prägen sich dann doch ein, ne? Ballack, der beim Elfmeterschießen quasi so zusammenbricht, oder so Messi macht ein Kopfballtor im Finale für Barca gegen Manchester United, solche Sachen, so auch Anomalien, wo man sagt, das ist jetzt wirklich mal eine ungewöhnliche Szene. Oder halt Ramos via Mo Salah beim Wrestling die Schulter bricht. So, oder natürlich, klar, Karius.
Ja, klar.
Und im selben Spiel Gareth Bale mit dem einzigen richtigen Tor in diesem Finalspiel.
Aber bleiben wir doch mal ganz kurz bei Havertz, weil Mike da genau hin wollte. Havertz schießt wieder dieses 1-0. Wenn sie das gehalten hätten, dann wäre er ja der deutsche Spieler gewesen, der mit zwei Toren zwei Endspiele entscheidet.
Genau.
Zweimal die Champions League gewinnt. Mit zwei verschiedenen Clubs aus dem gleichen Land. Aus
mit
der
gleichen
Ergebnis.
Stadt.
Kai in die Kiste, ne?
Ja. Das wäre völlig verrückt. Also einmal mit Chelsea, einmal mit Arsenal. Es war ihm nicht vergönnt. Und vor allen Dingen ist er, aber eines ist ihm vergönnt gewesen. Er hat mit diesem Tor oder ist mit Kalle Riedle gleichgezogen. Nämlich zwei Tore in Champions League Endspiel.
Allerdings sind zwei Unterschiede.
Ja. Ja. Wobei, aber er hat auch nur zwei.
Ja.
So, ja, am Ende bist du übrigens auch WM-Rekordtorschütze, selbst wenn du fünf WMs dafür brauchst und der andere hatte nur eine WM für seine 14 Tore.
Ja, das ist
das wollte ich nur sagen. Aber
das ist richtig.
Kai Havertz ist jetzt auf einer Stufe mit Kalle Riedle.
Ich hatte nur bei Riedle überlegt, ob der irgendwie noch, weil der hatte ja mal bei Liverpool gespielt, aber das hatte natürlich zeitlich nicht mehr gepasst, weil er ist ja nachdem er bei Dortmund war, zu Liverpool gewechselt, aber Teil dieser Mannschaft, die 2-5 den Titel geholt hat, war er da schon längst nicht mehr. Und da hatte ich kurz überlegt, ob Riedle irgendwie da nochmal, dass ich irgendwas verpasst habe. Kalle Riedle. Ich muss immer noch übrigens lachen über den Folgentitel. Ricken, Rupfen jetzt. Das ist jetzt ein paar Tage her, ich muss immer noch drüber lachen. Das war wirklich so schön. Toll, toll, toll.
So,
naja.
Mike, wollen wir chronologisch weiter fortschreiten?
Ich wollte an einen Punkt nochmal ran, dass vielleicht reden wir ganz kurz nämlich auch mal über PSG, weil mit Ausnahme des FC Bayern ist seit 2012 diese Champions League in spanisch-englischer Hand.
Mhm.
Also entweder gewinnen spanische Teams oder englische Teams. Wie gesagt, mit Ausnahme vom FC Bayern, der in dieser Zeit zweimal gewonnen hat. Aber jetzt melden sich, was bilden die sich eigentlich ein?
Mhm.
Die Franzosen.
Das, ja.
Oder?
Ja, ja.
Und zwar zweimal hintereinander, muss man ja auch mal erwähnen.
Kataris, die Franzosen gewannen.
Muss man ja auch mal erwähnen, dass es gab es ja lange Zeit gar nicht, bis 2017 Real Madrid mal zum ersten Mal den Titel verteidigte.
Ja.
Achso,
die waren back-to-back, ne? Weil ich hatte
ich
nämlich
stell
überlegt.
Jetzt die ganze Zeit so einen Scheich vor, der einfach eine Baskenmütze trägt.
Ja, natürlich.
Keiner merkt.
Ja, richtig. Genau. Also bis dato, 2016 hat ja Real Madrid die Champions League gewonnen und bis dato hatte keiner den Titel verteidigt.
Genau.
Hatten sie die dreimal
hintereinander? Und dann haben sie
die
dreimal hintereinander
16,
gewonnen.
17, 18 unter Zidane.
Genau. Weil ich hatte nämlich kurz überlegt, gab es das schon mal mit Paris? Du merkst also, dass irgendwie das Langzeitgedächtnis funktioniert und irgendwie auch wieder nicht. Weil ich dachte dann, gab es das jemals, dass ein Verein das verteidigt hat? Und da sagst du es gerade so.
Lernst du durch mich auch mal?
Ja, das ist, also heute ist wirklich für mich verstörend, weil ich habe schon zweimal bei dir schon wirklich so, ich gucke dir andächtig zu. Man merkt richtig, also wenn das jetzt ein Videopodcast wäre, meine Damen und Herren, ist eigentlich schade, dass es heute nicht so ist, weil wenn man uns sehen könnte, würde man sehen, wie ich hier teilweise Mike staunend angucke. So.
Ihr habt ja beide, zwischen euch sind ja richtige Aha-Momente. Wie gleich Peppy, tanzt ihr in Schwarz-Weiß durch einen Supermarkt?
Nein, es ist so ein bisschen wie in der Folge von den Simpsons, wo Homer sich des kleinen Peppy annimmt und ihm ganz viele Dinge erzählt, die dann oft auch nicht stimmen. Du bist ein gelehrter Homer. Peppy, das heißt Gelernter. Ich bin ein Gelernter. So, jetzt guckt Mike natürlich wieder an. Das ist so,
ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet, aber macht Lukas ja und schon bei der Schwarz-Weiß-Reminiszenz war ich draußen.
Ja, was Lukas und ich machen mit den Simpsons, ist immer das, was ich hasse bei Zeigler und Köster, wenn sie über Asterix reden. Da werde ich verrückt, wo ich denke, hört auf, ich will nicht über Asterix reden. Ja. Und das machen Lukas und ich mal mit den Simpsons, wenn Mike da sitzt, so nach dem Motto irgendwie.
Ja. Naja. Ich rede ja wahnsinnig gerne über Fußball.
Ja.
Und wollte nochmal.
Das stimmt gar nicht, aber.
Wollte nochmal den Gedanken aufnehmen, den ich eigentlich mit dieser schönen Rampe bauen wollte. Von einer halben Stunde.
Das ist richtig.
Ich glaube, mich dran zu erinnern, dass wir letztes Jahr gesagt haben, oder Lukas war es, glaube ich sogar, dass dieses PSG durchaus Potenzial hat, eine Ära zu prägen und über Jahre hinaus diese Champions League zu gewinnen.
Es tut mir leid für die anderen, aber die werden auf Jahre hinaus unschlagbar sein.
Die sind ja im Kern noch so jung. Ja. Ich dachte ja, die ganze Saison, João Neves ist irgendwie 28 und hat jahrelang den portugiesischen Fußball geprägt, bevor er in die Ligue 1 zu PSG gewechselt ist. Der ist 21. Ja. Alter, der spielt das da im zentralen Mittelfeld wie ein Routinier. Mit seinen 1,74 Meter ist er dann auch noch kopfballstark. Ja. Der wird ja eher noch besser.
Ja.
Also, die sind ja auch ihrer Zeit voraus.
Die sind so jung, Wim Wenders würde gerne einen Film über sie drehen, ne? Aber das ist für die Kulturfreunde. Naja, gut.
Den habe ich sogar echt verstanden.
Ja, sehr gut.
Ja.
Ja, nee, wir haben ja auch ein feuilletonistisch-intellektuelles Publikum. Ja. Die sitzen natürlich in dem Moment da, so wie in so einer Vorstellung von Florian Schröder, und sagen, ich lache, weil ich ihn verstanden habe.
Also PSG kann noch besser werden und kann tatsächlich das wiederholen, was der Franzose Zinedine Zidane geschafft hat mit Real Madrid. Es ist auch witzig, der Franzose Zinedine Zidane schafft es
mit dem spanischen,
mit Real Madrid, dem spanischen Großclub und der Spanier, Luis Enrique, schafft es dann mit PSG. Das sind doch Geschichten, wie sie nur der Fußball schreibt.
Hast du gesehen, apropos der Franzose, hast du gesehen, als Macron jetzt dann so eine kleine Rede gehalten hat, also anlässlich der Titelverteidigung hat er natürlich, Macron hat sich, wie Politiker so sind, auch nicht nehmen lassen, noch salbungsvolle Worte zu finden, die Großartigkeit von Paris, Frankreich und PSG, und im Hintergrund steht so Luis Enrique, so, der so aussieht, als hätte ihm einer so auf dem Gehsteig vor dem Haus geschissen, so nach dem Motto, hoffentlich machst du das bald wieder weg, mein Freund. Da hast du richtig gemerkt, das hat uns jetzt auch noch gefehlt, dass der Hansel hier jetzt auch noch seine Rede hält. Das hat mir gut gefallen.
Ja.
Aber es ist, also Mike, du sagst, der PSG hat dir nicht gefallen. Aber wenn wir uns die ganze Saison anschauen,
dann
und dieses fantastische Spiel vor allem gegen die Bayern, weil da schweife ich ganz kurz mal ab. Ich habe nämlich eine Parallele gefunden, weil mich dieses Endspiel so genervt hat. Mhm. Ich glaube, dass es die Parallele gibt zwischen PSG 2026 und Deutschland 2014 in Brasilien. Mhm. Niemand wird sich am Ende, oder die wenigsten werden sich automatisch an das Endspiel erinnern. Klar, Mario Götze, er macht ihn.
Ja,
jeder wird, wenn man an das Turnier denkt, an das 7:1 der Deutschen denken. Das größere Spiel war, das Halbfinale. Der spätere Titelträger hat mit Deutschland 2014 sein bestes und fantastisches und historisches Spiel im Halbfinale abgeliefert mit dem 7:1 gegen Brasilien. Und genauso war es bei PSG auch. Jeder wird sich am Ende in 10, 15 Jahren an die Halbfinals gegen die Bayern erinnern.
Ja.
Dann ist auch das Finale egal, weil am Ende musstest du es nur gewinnen. Und dann ist es eben, wie viele Zeitungen geschrieben haben, der Sieg der Schönheit über den Zynismus. Und ich glaube, das ist so auch das Fazit dazu. Also, wenn man auf alle Spiele guckt, die PSG abgeliefert hat, besonders dann auch in der K.O.-Phase, und wie Arsenal Fußball gespielt hat zu großen Teilen, muss man sagen, das ist dann auch der verdiente Champions League-Sieger.
Ja, total. Also
im Sinne des Fußballs.
Absolut. Also mit Arsenal verbindet uns natürlich mehr, weil es ein ein Fußball ist, den wir lieben gelernt haben, schon vor 25 Jahren oder so. Wir verbinden mit Arsenal Bergkamp, Vieira, Thierry Henry zuvorderst. Aber das hat der Fußball von Arsenal im Jahr 2026 natürlich in keinster Weise eingelöst. Natürlich ist uns der Club sympathischer, speziell wenn man weiß, wer alles hinter PSG steht. Aber wenn man objektiv auf den Fußball beider Mannschaften blickt, dann hat natürlich die bessere und auch die schöner spielende Mannschaft gewonnen. Das geht dann schon soweit klar. Also es ist nicht der Destruktionsfußball, über den man abkotzt und sagt, ey, dass die Scheiße. Also es ist jetzt nicht Europameister Griechenland, der da quasi die Champions League gewonnen hat.
Wie dumm eigentlich. Ich habe die ganze Zeit während des Spiels immer gedacht, Alter, das hätten die Bayern gezogen.
Ja.
Wenn sie
was
sich
hätten die gezogen?
Das Finale.
Ja, ich glaube, gut, aber das ist ja sehr hypothetisch.
Ja, ich weiß,
hypothetisch.
Super spekulativ.
Ja, genau.
Aber da war, ich habe mich zumindest,
gezogen, Alter.
Hab mich zumindest bei dem Gedanken erwischt.
Keine Skrupel.
Wie dann am Ende doch, und ich weiß, der Satz, den kann man auch anders sehen, beziehungsweise vielleicht werden sogar Proteste oder in irgendeiner Art und Weise negative Gedanken jetzt kommen. Aber
ja.
Dann finde ich, mit der, in der Retrospektive haben die Bayern im Halbfinale wirklich teilweise auch naiv gegen PSG gespielt, weil sie sich eben fünf Buden rein
Sie haben übrigens aus. Auch naiv gegen Real gespielt teilweise. Ne? Man vergisst ja auch ein bisschen über diese geilen Spiele, dass sie auch teilweise gegen Real naiv gespielt haben. Also Stichwort Defensive, das war natürlich auch gegen Real mitunter vogelwild, inklusive Manuel Neuer. Also auch so im Zusammenhang und in Bezug auf die Nationalelf gibt es da sicherlich auch noch ein bisschen was zu besprechen. Aber
denn wenn ich den Gedanken noch zu Ende bringen darf, wir haben ja normalerweise hier die Kategorie Fakten, Fakten, Fakten. Das ist ja ein bisschen floatend heute. Ein Fakt ist auch, dass der FC Arsenal in der gesamten Champions League-Saison 7 Tore kassiert hat.
Sie haben halt einfach kein Spiel in der regulären Spielzeit verloren.
Ja. Ist unglaublich.
Inklusive des Finals. Das ist natürlich auch ein bisschen verrückt. Ja. Aber so
aber
ist es halt teilweise.
Es ist am Ende trotzdem der ähnliche Zynismus, mit dem Deschamps Weltmeister geworden ist mit Frankreich. Mhm. Du hast so viele tolle Fußballer in deinen Reihen und du zwingst sie zum Zeitspiel, du zwingst sie zu Defensivarbeit, dann kommen natürlich diese nur 7 Gegentore zustande und ein sehr lange offenes Spiel gegen die beste Offensive Europas und damit auch der Welt. Aber es ist halt scheiße. Es ist halt furchtbar anzugucken.
Ja.
Es nervt und es ist irgendwie auch, also ich finde, er vergeht sich damit auch am Fußball. Das ist jetzt natürlich eine große Anklage, weil es hat ihn nach wie lang 22 Jahren die erste Meisterschaft gebracht. Da fragt im Nord-London niemand mehr danach, wie das zustande
kommt. Aber was du da gerade betreibst, ja, Lukas, das ist für mich Arteta-Opferumkehr. Und das lasse ich nicht zu.
Ich wollte, dass die Folge so heißt.
Was heißt denn überhaupt, du Arschloch? Was heißt denn, ich wollte, dass die Folge so heißt? Ja. Kaum sage ich es, ist es dann quasi, ist der Folgentitel dahin.
Muss man sich mal fragen, weil er von dir kommt.
Jetzt, nein,
weil
er von mir kommt. Dann sage ich es anders.
Meine Damen und Herren.
Sie waren live dabei, meine Damen und Herren.
Mein Gott. Ich wollte, dass die Folge so heißt. Ich hätte mich nicht getraut, es hier in den Ring zu werfen. Jetzt hast du es gesagt, jetzt heißt die Folge so.
Na bitte, also, endlich
jetzt
mal.
Heißt die Folge
so. Da müssen wir pro Saison 247 Folgen aufnehmen, dass ich mich hier auch mal durchsetze. Ne?
So ist das.
Ja. Und zwar auch nur, weil mir was eingefallen ist, was ihm auch eingefallen ist. Deswegen geht's durch. So,
wir unterbrechen diese kleine Champions League Revue.
Ja, na gut.
Ganz kurz.
Ja.
Und müssen dann natürlich gleich nochmal.
Ja.
Über eine fantastische deutsche Leistung im Champions League-Finale sprechen. Das machen wir gleich. Und unterbrechen jetzt ganz kurz für ein bisschen Hip-Hop.
Ja.
Kurz Pause von der Champions League. Jetzt geht's erstmal zu Indeed. Kurz Pause von der Champions League. Jetzt geht's erstmal zu Indeed.
Wir haben ein aktuelles Beispiel für gelingende Vermittlungen auf der Jobbörse. Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind Adi Hütter.
Ja.
Und Sie waren mal Trainer in Frankfurt.
Mm.
Und sagen sich, weil Sie schon sehr, sehr lange sehr viel Tagesfreizeit haben, aber so ein Job, das wäre doch mal wieder was Feines.
Ja.
Wo gucke ich denn jetzt mal nach? Mm. Und dann hat er sich erinnert an die herrlichen Zeiten als Trainer in Frankfurt. Und dann überlegte er, was hatten die denn damals auf der Brust? Indeed. Ah, da könnte ich doch mal gucken. Und dann hat er so ein bisschen kurz rumgeguckt und hat gesagt, was ist mein Persönlichkeitsprofil, was kann ich, wer bin ich, was hätte ich gerne, wo habe ich meine schönen Zeiten gehabt als Arbeitnehmer. Habe in meinen Lebenslauf alles eigentlich, patsch, plötzlich spuckte das aus. Eintracht Frankfurt, da könntest du doch Trainer werden. Und sagte, ja geil, So einfach kann es sein.
So einfach kann es sein. Ja. Und genau diese Einfachheit und Klarheit, die schafft natürlich Indeed.
So
einfach
war
Profil
es.
Erstellen, Lebenslauf hochladen und super easy den passenden Job finden, so wie Adi Hütter eben bei Eintracht Frankfurt. Und da kommt eben zusammen, was zusammengehört. Indeed, Adi Hütter, Eintracht Frankfurt.
Ja.
So einfach ist es.
Ja, weil diese Bewerbungsprozesse, das ist ja alles so zäh und undurchsichtig. Dann stellt man sich die Frage, wie bereite ich mich denn jetzt aufs Gespräch vor? Wer sitzt mir da gegenüber? Was erzähle ich da? Darf ich lügen?
Ja.
Solche Sachen halt eben so. Jetzt gibt es aber eine Lösung, denn Indeed sorgt ja für eine effiziente Jobsuche. Effizienz, das ist ja das Ding, ja? Und eine zielsichere Bewerbung durch KI-gestützte Jobvorschläge. Also nicht wie früher im Berufsinformationszentrum in Recklinghausen. Du liebst Tiere, werd doch Metzger.
Ja.
Das war immer der Klassiker. Nein, so Indeed hilft dir auch bei der Vorbereitung auf das Jobinterview, also so wie so ein Sparringspartner im Grunde genommen. Die Plattform kann so ein absolut wertvoller Begleiter für deine Karriere sein.
So ist es. Indeed ist die größte Jobplattform weltweit und bietet Millionen aktueller Stellenanzeigen. Indeed ist kostenlos und einfach zu bedienen. Mit Arbeitgeberbewertungen und Gehaltsinformationen unterstützt Indeed euch dabei, den passenden Job und Arbeitgeber für eure Zukunft zu finden. Und das Ganze macht ihr natürlich jetzt ganz locker auf de.indeed.com/Eintracht. de.indeed.com/Eintracht. Mach es wie Adi Hütter, geh zu Indeed.
Richtig.
Das war die Werbepause mit Indeed. Weiter geht's mit Champions League.
So, ich habe es gesagt, wir müssen zwei Sachen natürlich im Champions League-Finale noch besprechen. Zum einen eine deutsche Leistung, darüber reden wir gleich, denn wir müssen natürlich auch noch über das fast schon tragische Elfmeterschießen reden. Tragisch ja schon deshalb auch für den FC Arsenal, weil ja wirklich alle professionellen Elfmeterschützen vorher das Spielfeld schon verlassen mussten.
Das ist verrückt. Ja.
Das ist in etwa so wie die Wechsel von Gareth Southgate gegen Italien im Europameisterschaftsfinale. Als da niemand mehr da auf Platz stand, obwohl er da sogar eingewechselt hatte fürs Elfmeterschießen. Hier standen alle draußen, mussten zusehen, aber bei PSG ja auch. Ne? Dembélé war runter, Kvaratskhelia. Alle, die Elfmeter gut schießen können, waren schon ausgewechselt.
Die haben alle geguckt wie bei Squid Game. Also du hast da einfach im Grunde genommen so normallos die Sachen machen müssen, von denen sie wissen, das ist jetzt do or die, im wahrsten Sinne des Wortes bei Squid Game. Und wollen das natürlich alle nicht. So.
Ja.
Das ist wirklich dann der Sieg der Schönheit oder der Gerechtigkeit über diesen Zynismus. Die Mannschaft, die ihren gesamten Erfolg auf Defensive und Standards gebaut hat. Sie haben die Standards neu erfunden, was dazu führt, dass selbst bei Hertha BSC in der zweiten Liga jetzt immer 20 Leute sich im Fünfer drängeln und gucken, dass sie den Torwart irgendwie behindern können. Also die Standardkönige Europas scheitern am Ende an der eigentlich einfachsten Standardsituation.
Ja.
Und der erste Fehlschuss, Eberechi Eze, da sage ich dir eins, das ist der beschissenste Elfmeter seit Sasa gegen Deutschland, Italien 2016 bei der Europameisterschaft. Diese 27 Trippelschritte, dieses Abstoppen und dann schießt du ihn daneben.
Ja, aber also, vor allen Dingen, er lernt es nicht. Also ich habe gestern noch eine Compilation gesehen, genau von ihm, wie er bei Crystal Palace beispielsweise auf dieselbe Art und Weise wieder und wieder gescheitert ist, nur um im Champions-League-Finale sich selber zu sagen, pass mal auf, weißt du, was ich jetzt gleich mache? Ich mache hier so. Du sagst, machst es einfach wieder. Du sagst, das gibt's doch gar nicht. Ich meine, Sasa ist natürlich unvergessen. Unvergessen. Ich sag,
Trippeln gegen das Trippel.
Ja. Die Trippelschritte. Ne?
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Natürlich Sportsmanship, dann aber auch Marquinhos natürlich.
Absolut. Ja.
Der als erstes, wenn sich alle wegdrehen und alle feiern und alle in die Kurve laufen, sich um Gabriel kümmert.
Das war toll.
Ihn herzt.
Ja, das war wirklich
sein
zu trösten.
Sein
das war
Landsmann.
Schön. Sein Landsmann.
Ja, aber trotzdem.
Meinst du, wenn er Argentinier, wenn Gabriel Argentinier, hätte er ihn verstoßen? Ausgelacht?
Dann hätte er nichts gemacht.
Ja, vermutlich.
Dann
aber, es war wirklich eine schöne Szene.
Ja.
Übrigens, eine nicht so schöne Szene war, als ein Angreifer von PSG, ich weiß nicht, wer es war, im 16er lag und sich wand vor Schmerzen, warum auch immer. Und beide Teams haben einfach noch eine Minute weitergespielt, wo du denkst, immer will da mal vielleicht mal irgendwann einer mal den Ball ins Aus spielen und sagen, Leute, da liegt einer rum. Keiner hat es interessiert, aber auch vom PSG hat es keinen interessiert. Sie haben einfach weiter angegriffen und gespielt, der lachte einfach so im Strafe. So wie Timmy lag er da einfach rum und alle haben, wobei, da haben sich die Leute ja gekümmert. Aber
der Elfmeter von Gabriel war auch scheiße.
Ja.
Der war ja auch, ist mir schon öfter aufgefallen. Also diese Trippelschritte sind immer ein Recipe for Disaster.
Mhm.
Und dieses so schräg um die eigene Körpermitte geschlängelt anlaufen. Das habe ich, ich habe noch gesagt auf der Couch, der verschießt den, weil dieses, also wenn der Körperschwerpunkt, also dann ist so ein Bein von dem anderen. Ich kann es, wie mein Freund Andreas Bock bei Freunde mal geschrieben hat, über Matthias Herget, ein Schlangenmensch gefangen in harten Baumrinden. So sieht das dann aus.
Du hast Matthias Herget schon genug angetan.
Ja,
wie, reicht jetzt.
Wie? So. Also, du weißt, aber ich weiß nicht, dann muss der sich mit dem Fuß, es sah schon alles nicht gut aus im Anlauf.
Es war im Grunde genommen aber vor allen Dingen schon klar, dass er verschießen würde, weil man vorher schon gesagt hat, er ist ein bisschen der Spieler des Turniers, er ist auch ein bisschen der Spieler der Saison und du weißt, diese tragischen Helden, die liebt der Fußball. Es ist eigentlich auch immer im DFB-Pokal beim Elfmeterschießen immer völlig klar, dass der Spieler des Spiels verschießt.
Ja, weil Borussia irgendwie Dortmund würde jetzt mit ihm verlängern.
Ja, das ist klar. So, irgendwie sehnt der Fußball sich danach. Bevor wir in Mainz, wir werden ja in der Mewa-Pack, werden wir natürlich viel mehr über die Saison reden, über die Nationalmannschaft. Ja. Aber wir können ja nicht nur über die Champions League reden, wenn dazwischen noch ein Länderspiel war.
Das Leute, ist richtig. Bitte. Das ist richtig.
Ja.
Zwei Anmerkungen dazu vielleicht. Wäre nicht es ein WM-Jahr, dann wäre natürlich auch der Ballon d'Or entschieden, zumindest, dass er nach Frankreich, also zu PSG geht.
Ja.
Ob es dann am Ende Dembélé oder Kvaratskhelia wird.
Ja, es ist so lustig, weil es gibt natürlich da diese witzigen Memes. Also Mbappé ist natürlich der große Verlierer auch dieses Wochenendes, weil er sich wieder einmal angucken muss, wie die Mannschaft, die er verlassen hat, um wahrscheinlich auch den Ballon d'Or und halt eben die Champions League zu bekommen, dass die jetzt gewinnt. Und er selber realisiert jetzt, dass er im Grunde genommen über einen Erfolg mit der L'Équipe Tricolore, dass er dann behilflich ist, dass Dembélé seinen zweiten Ballon d'Or bekommt.
Ja.
So, das ist natürlich auch eine bittere Grundkonstellation. Übrigens bei der Gelegenheit, es kommen ja dieser Tage spektakuläre Dokus raus über die verschiedensten Nationalmannschaften, die deutsche zuvorderst, aber halt eben auch über die französische. Da gibt es ja irgendwie Le Bus oder wie das Ding heißt, über die WM 2010 und die revoltierenden französischen Spieler gegen ihren Coach Raymond Domenech. Muss fantastisch sein. Ich habe es noch
Schande
nicht gesehen.
Die Schande von Deisner.
Genau, ja.
Ja. Da war ich mal auf dem Golfplatz. Ist eine schöne Ecke von Südafrika.
So, da ist mein Junge.
So, lass uns doch passen.
Eine Sache noch. Wir können nicht über die Champions League reden, ohne über die fantastische Leistung von Daniel Sieber zu sprechen.
Ja.
Der
Manuel Gräfe war nicht überzeugt.
Ja, das ist mir egal. Manuel Gräfe ist nie überzeugt und hat offensichtlich irgendwie jetzt ein neues Forum da gefunden.
Manuel Gräfe war im Widerstand.
Ich finde, Manuel Gräfe ist so ein bisschen der, wie heißt der, der von der deutschen Polizeigewerkschaft, dass der, na, wie heißt der denn hier, der Glatzkopf? Ich will immer sagen, guter Hund, aber das ist hier, wie heißt der denn jetzt? Den Namen habe ich sonst immer präsent und jetzt, der immer kommt.
Ich weiß.
Wer heißt der denn jetzt?
Ich weiß.
Wenn du den Namen nicht weißt, nenn ihn einfach den Wolfsburger. Hat in der letzten Folge
aber jetzt
Rainer Wendt. Manuel Gräfe ist der Rainer Wendt des deutschen Schiedsrichterwesens. Der meldet sich immer zu Wort, wenn es irgendwo was gibt, wo man, der legt den Finger in die Wunde.
Also wir haben ja dieses Jahr, und deswegen spreche ich darüber nochmal sehr gerne.
Wir haben dieses Jahr, das stimmt.
Wir haben wahnsinnig oft dieses Jahr Schiedsrichter kritisiert.
Ja.
Für ihre wirklich beschissenen Leistungen, für ihre unangenehme Körpersprache, für die Art und Weise, wie sie von oben herab Spieler behandeln und teilweise einem das vermitteln, dass sie überhaupt gar keinen Bock auf Fußball haben. Daniel Siebert hat so fantastisch gepfiffen und auch so, dass er quasi stattgefunden hat und gar nicht stattgefunden hat. In den richtigen Momenten hat er irgendwie kurz mal gezeigt, dass er eben doch noch auf dem Platz ist. Ansonsten hat er so wahnsinnig viel laufen lassen. Also eine fantastische Leistung, die ist so geil, dass der DFB sich gedacht hat, dann nominieren wir doch Felix Zweier für die WM.
Er hat so fantastisch gepfiffen, er ist der Klaus Meine, der Schiedsrichter.
Ja.
Und da sieht man aber am Ende, und das fand ich schade, weil ich es anders vermutet hatte, was für ein schlechter Verlierer Arteta ist. Und da ist es dann, das ist dann sozusagen im schlechtesten Sinne das Bild, was wir auch von den Spaniern beim Fußball haben. Also natürlich sind wir sehr schlechte Verlierer gewesen, weil wir irgendwie auch noch 10 Jahre nach dem Aus in Stuttgart über Cucurellas Handspiel sprechen werden. Aber
Handspanier.
Aber die Niederlage im Elfmeterschießen mit zwei wirklich peinlichen Fehlschüssen gegen dieses PSG an dem deutschen Schiedsrichter festzumachen.
Ja, das ist natürlich unsinnig.
Und dem ein armes Spiel
zu völlig
unterstellen.
Besteuern.
Und anzuhängen, ist komplett irre.
Ja.
Und ist auch, ist unverschämt und ist unfair.
Ja.
Wir wissen natürlich, dass Felix Zweier nach wie vor seit Paderborn gegen den HSV
Ja, er hat top mal einen Job gekostet.
Pro Spiel 100 Mark bekommt, das ist richtig. Ist ja klar.
100 Mark.
So auch bei der WM. Nein. Und dann würde ich mal sagen, machen wir den Deckel drauf auf diese Champions League-Saison 25-26.
Aber natürlich nicht,
ohne uns zu bedanken.
Nee, ohne die Ingrid der Woche zu machen.
Ah, natürlich die Ingrid der Woche. Natürlich.
Ja, fantastisch.
Du bist
gut,
ja,
dass so, ihr da noch dran gedacht habt, ihr beiden.
Ja, so ist es. Ja. Für mich Quadratskelia. Ich sag's, wie es ist.
Ja.
Hat eine
Quadratskelia ist
ja, ich weiß nicht, wie der
Ritter ist. Der Rittersport quasi, das ist der Quadratskelia praktisch gut.
Ich bin für Osmane Bömdöle.
Ich konnte den noch nie aussprechen, so wie ich übrigens kaum einen Spieler richtig aussprechen kann.
Und ich bin für diesen Bodo Klimt. Ich habe nicht ein Spiel von dem gesehen, aber der soll sehr gut sein.
Mein Urs El Luke. Den finde ich als Trainer fand
Leute,
ich den fantastisch.
Leute, ihr seid wirklich kleine, miese Drecksäcke.
Also ich finde, Kvaratskhelia ist eine sehr gute Wahl. Ich glaube, Kvaratskhelia, da sind wir natürlich wieder bei Offensivspielern, aber ich glaube, Kvaratskhelia ist den kann man sich verständigen.
Ist es für mich der Spieler der Saison?
Ja, glaube ich tatsächlich auch.
Ja.
Und insofern für mich, und ich gucke in eure leeren Augen.
Tote Augen, toten Augen.
Die Ingrid der Woche?
Für mich der beste Georgier seit Alexander Jaschwili. Und das mag was heißen.
Tobias Willi. Ne? Ja.
Tobias Willi.
Geht durch. Machen
geht
wir
durch.
So. Können wir uns drauf verständigen.
So.
Ja.
Das ist dann
so.
Die Ingrid der Saison. Die Ingrid der Saison ist Kvaratskhelia.
Und die Champions League binden wir natürlich ganz zum Schluss ab, weil unser Freund Lukas hat ja ein Ranking vorbereitet. Ja. Das wird natürlich am Ende den feierlichen Rahmen abschließen. Aber dazwischen müssen wir noch ein, zwei Worte verlieren über einen Spieler, den wir in der nächsten Saison in der Champions League sehen werden, nämlich Dennis Undav, den Star des gestrigen Länderspielabends, finde ich zumindest.
Ja, Lennart Karl, Dennis Undav sind so die beiden Spieler, würde ich mal sagen, die sich komplett so ins
Felix Metscher.
Fanherz
ja,
gespielt haben.
Ja, Metscher auch sehr gut, aber Undav ist natürlich insofern der herausragende Spieler, als wir ja wissen, dass er jetzt bei Julian Nagelsmann jetzt nicht also die Nummer 2 oder 3 im Freundesbuch ist. Also man hat auch Nagelsmann angemerkt, finde ich, als er das Interview geärgert geben musste nach dem Spiel. Also er hatte so gesagt, irgendwie 2 Tore, eine Vorlage, so, also nach dem Motto, das, was so ein Stürmer machen muss. Also er hätte, das hat er so gesagt, nach dem Motto, 2 Tore, eine Vorlage, also das ist das, wofür man Stürmer hat, sehr gut. Gesagt hat er wirklich, was eine Kacke! Jetzt kann ich den ja wirklich nicht mehr draußen lassen, was denn doch? So, also das ist richtig, man weiß nicht, was da zwischen Undav und Nagelsmann ist. Ich habe das Gefühl, irgendwann, weil Undav ist ja jemand, der auch immer mal einen raushaut und der ist ja einfach witzig.
Ja.
Ich glaube, der hat irgendwann mal irgendwo gestanden, so mit 3 Spielern zusammen. Da kam Nagelsmann in seinen grotesken Klamotten um die Ecke und dann hat er irgendwie sowas gesagt nach dem Motto, irgendwie hat die Laubsägegruppe wieder Freigang und das haben die, also hat er gehört. Und seitdem hasst er Undav, aber er kann nicht anders, als ihn ab und zu einzusetzen. Da ist wie sagte Udo Lattek, da ist was in der Mannschaft.
Meinst du, das ist so ein bisschen so wie bei NCIS, weißt du, wo die alle über den Chef reden und ein bisschen lästern und irgendwann sagt einer, er steht hinter mir, oder? Und dann steht Gips schon da und hat sich angeschlichen. Ja. So war das wahrscheinlich die Situation auch mit Undav von Nagelsmann. Ja.
Aber wir kommen zu unserem Chef-Profiler Lukas Vogelsang, der uns durch seine getönte gelbe Brille schon seit einer Minute ratlos anguckt.
Horatio.
So.
Okay. So. CSI Miami, ich habe CSI Miami-artig meine Brille abgenommen und weiß jetzt Bescheid. Naja, es war sehr gut für Julian Nagelsmann und die Nationalmannschaft, dass die Bayern dieses Halbfinale gegen PSG verloren haben. Weil wie hättest du gegen diese Finnen gespielt, wenn die Bayern nicht dabei gewesen wären? Kein Kimmich, kein Pavlovic, kein Karl, kein Tah. Das wäre dann ein anderes Spiel gewesen. Ich bin ganz froh, dass die Nationalmannschaft nochmal mit dem Bayern-Block testen konnte, weil wir haben ja über die letzten Monate immer gesagt, was ein absurder Rahmenkalender.
Ja.
Das eines der beiden Testspiele vor Beginn der Weltmeisterschaft am Tag nach dem Champions League-Finale stand. Ja, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es das schon mal gab. Also wenn die Bayern im Finale gestanden hätten, dann wäre das ein Muster ohne Wert. Das haben wir lange nicht mehr gesagt. Ein Muster ohne Wert gewesen. So konnte man zumindest mal testen. Und es ist wiederum ein großes Glück für Dennis Undav, dass Kai Havertz im Champions League-Finale stand, dort natürlich sehr gut performt hat. Aber sich in einem der letzten Spiele so ins Rampenlicht zu stellen, ist natürlich fantastisch. Mit dieser absoluten Monster-Gegenpressingsgrätsche für Florian Wirtz.
Ja.
Dann die beiden Buden. Er muss, auch das, diese Journalistenfloskel des Jahres, auch das gehört zur Wahrheit dazu, Kotz. Er hätte auch schon vorher 1-2 Buden machen können, Aber er hat dann eben geliefert und hat auch dafür gesorgt, dass dann Christoph Kramer, der ja gesagt hat, es werden 4 Tore insgesamt noch fallen, war wahnsinnig nah dran. Also dass es eben nicht dieses langweilige 1-0 war, wo er nach der Halbzeit schon dachte, das ist ja noch schlimmer als das Champions-League-Finale.
Sind Sie jetzt eigentlich schon, das muss man auch mal kurz nachfragen, sind Sie schon über den Teich geflogen?
Ach so. Nein.
Es gibt heute noch ein öffentliches Training vor ungefähr 1000 Leuten.
Meine neue Lieblingsformel.
Über den großen Teich. Aber dann treffen Sie ja auch bald auf die, meine Lieblingsformulierung, auf die US-Boys.
Ja, auch schön. Ich nehme eine These raus, die Lena heute Morgen im Daily aufgemacht hat, weil nämlich natürlich die große Frage dann letztlich war, wenn Undav in diesem Spiel so performt hat und Havertz zurückkommt, der natürlich auch in die Startaufstellung muss nach diesem, alleine nach diesem Tor in der Champions League, aber auch nach seiner Performance bei Arsenal, wen nimmt man raus? Mhm. Und ihre These war Jamal Musiala.
Oh, wollen wir das nicht gucken? Und das ist doch jetzt ein sehr. Genau. Weil das können wir nämlich Coram Publico in Mainz besprechen.
Ja.
Dafür ist ja unser Publikum da. Eines würde ich gerne noch erwähnt haben, bevor Lukas uns dann gleich mit seinem Ranking beglückt. Lennart Kahl, tolles Spiel, extrem befreit aufgespielt. Und natürlich, also ich meine, ich finde ja die Pressing, die von Lukas gerade richtigerweise angesprochene Pressing-Grätsche zum 2-0 in der Vorbereitung, finde ich ja fast noch wichtiger als die beiden Tore, weil sie natürlich gezeigt haben, mit welcher Geisteshaltung Undav ins Spiel geht und wie wichtig es ist, so einen Typen in der Startelf oder in der Mannschaft zu haben. Aber der Pass von Lennart Kahl zu Dennis Undav vor dem 3-0, der war natürlich fantastisch.
Ja, unbekümmert. Also
Unbekümmert und natürlich fußballerischen Sachverstand.
Auf jeden Fall unbekümmert.
Ich wollte mich noch fragen, weiß das eigentlich jemand oder hat das mal jemand gehört, ob der von einer gewissen Unbekümmertheit geprägt ist? Der ist schon unbekümmert,
ist
oder?
Ja. Ist auch wichtig, dass so ein unbekümmerter Spieler
unser
da auch
noch Freund, unser Freund Rolf schrieb mir irgendwann so in der 70. Minute, wenn jetzt noch einer sagt, dass der unbekümmert ist,
ja
dann fahre ich in die Mewa Arena und dreh durch. Weil das ist wirklich, das ist natürlich so auch die Geschichte, der ist so unbekümmert. Aber ich hatte noch einen Gedanken abschließend dazu, weil ich dachte, du fragst nicht, sind die schon über den Teich, sondern sind sie jetzt wieder Favorit? Also sind wir wieder
wer? Ja klar, das war und natürlich,
wurde gesungen schon. Die Nummer 1 der Welt sind wir, hat man bitte, versucht so. In Mainz
erinnert ihr euch an das letzte Heimtestspiel vor der WM 2014? Gegen wen wir da gespielt haben. Also man weiß es, weil sich Marco Reus da verletzt hat.
Ach du Scheiße.
Und das ist ja diesmal Gott sei Dank nicht passiert. Also Marco Reus war, glaube ich, in der Form seines Lebens. Mhm. Wir haben gegen Armenien getestet. So, und deswegen glaube ich, zuerst habe ich gedacht, auch dieses Spiel Finnland-Deutschland ist ein Muster ohne Wert. Aber dann habe ich geschaut in die Weltrangliste und in die Nations League. Und Finnland spielt in der Division C der Nations League in einer Gruppe mit San Marino und Armenien. Ah. Das sind sozusagen die Armenier von 2026. Und damit ist das natürlich ein fantastisches Omen, dass wir die bespielt und auch am Ende bezwungen haben.
Wir sind
weil
wieder
da fahren wir mit extrem viel Rückenwind jetzt, um dann gegen Curaçao zu spielen.
Ja.
So, gibt es eigentlich noch, also es gibt ja noch ein Testspiel, ne? Ja. Oder?
Gegen die US-Boys. Es
sind wirklich die US-Boys,
ja,
aber dazu müssen sie erst über den großen Teich fliegen.
Aber was sagt man dann dazu sagen? In der Maschine, im Vogel? Was sagen Leute, die auch über den Teich sagen? Sagen die im Flieger? Was sagt
Flieger.
Man denn dann
Ja, das ist im alles Flieger. Flieger. Ist ja jetzt auch wieder der Jumbo. Ist der Siegerflieger? Sie haben ja gewonnen, ist der Siegerflieger
jetzt? Der Siegerflieger
jetzt?
Im Jumbo
der
jetzt über den großen Teich zu den US-Boys.
Mit Finnair über den großen Teich.
Ja, sehr schön. Ja. Großartig.
Ich erwarte von Julian Nagelsmann, dass er, also sobald er bei den US-Boys ist, über den großen Teich geflogen im Jumbo, dass er dann aber auch noch auf so einer Harley steht mit einem Hawaii-Hemd, ausgebreitete Arme am Grand Canyon, so wie Wolfgang Viereck, immer.
Man muss übrigens sagen, die Stimmung in der Mewa Arena war zumindest in der ersten Halbzeit, wirkte sie, als sei ein sehr, 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 sehr langer Notarzteinsatz in der Arena. Wir hoffen natürlich, dass am Dienstag, wenn wir in die Mewa Arena kommen,
da mache ich mir keine Sorgen,
oder?
Da wird der Saal toben.
So.
Da werden auch Generatoren von sprechen.
Bei diesem Länderspiel im Stadion war die Stimmung so schlecht. Einige Menschen haben spontan sich weiße Ponchos übergezogen und einen Tee geformt auf der Tribüne. So schlecht war die Stimmung.
Ja.
Aber es ist doch uns wirklich zu wünschen. Und vor allen Dingen, wir können nicht nur das Thema, wer geht raus, wenn Undav und Havertz spielen, mit auf die Bühne sind, sondern natürlich auch das Thema, wird Manuel Neuer überhaupt fit?
Ja,
oder
das
ist
ja
lieber Bauer tatsächlich einfach doch die Nummer 1, weil man einfach Ja, aber man kann es ja jetzt gar nicht sagen.
Also Manuel Neuer wird geschont fürs Finale. Also ja, wir werden das alles besprechen, wenn wir in Mainz auf der Bühne sind. Wir freuen uns sehr, das wird richtig, richtig gut.
Ja.
Wir haben vieles vorbereitet. Wir haben, also sag ich jetzt einfach mal, also ihr habt
haben
vieles
wir
vorbereitet.
Ja, wirklich.
Haben ja, wir ja haben wirklich ja wirklich was vorbereitet.
Ja.
Wir haben auch Rankings, das werden wir dann auch vor ja Publikum machen. Also da freuen wir uns drauf. Und das bringt uns jetzt natürlich zu dem Schlusspunkt der heutigen Folge, die Bezug nimmt auf das, weswegen wir heute eigentlich hier zusammengekommen sind, nämlich die Champions League. Also wir machen die Champions League für diese Saison dicht und rund und den Sack zu. Und Lukas präsentiert uns jetzt, er hat gekocht. Lukas hat gekocht und wir ziehen jetzt
die einzelnen. Ich habe es euch schon gesagt, es ist eigentlich das unmögliche Ranking. Mhm. Also man kann nicht gewinnen.
Okay, hat es ich frage für Mike, hat es mit Fußball zu tun?
Ja, es ist die Top 10 Filme von Vinnie Jones.
Nein.
Nein.
Wer ist
viele
Vinnie
Namen
Jones?
Sind schon gefallen. Viele Namen sind schon gefallen, aber es ist eigentlich unmöglich.
Okay.
Aus eurer Sicht,
mhm,
es ja kann subjektiv sein, das kann an Erfolg gebunden sein, das kann einfach mit der Draufsicht auf die letzten 20, 30 Jahre Champions League sein. Die Top 10 der Trainer, die die Champions League gewonnen haben.
Ach du Scheiße.
Micky beginnt.
Okay.
Erstens, Jürgen Klopp, 2019 mit Liverpool.
Naja, Top 10. Also, da ist, also ich sage immer, also Klopp ist für mich schon, ich glaube, ist schon die 2.
Wirklich?
Okay.
Ja, ja.
Wirklich?
Also, das kann ich mit dem Brust so in der Überzeugung sagen.
Mit einem Titel?
Ja.
Okay.
Ja.
Hörst du, Mike, das ist eine sehr berechtigte Frage, darüber wird in 4 Minuten nochmal zu sprechen sein.
Ja, richtig.
Mike, dann bekommst du Van Gaal. 1995, Ajax Amsterdam.
Mit Kindern eigentlich.
Ja.
Ja.
Die 6.
Das ist gut, glaube ich. Micky, Jupp Heynckes 1998 mit Real Madrid und 2013 das Triple mit den Bayern.
Ja, also wegen Heynckes muss man auch ganz hoch ranken. Und zwar weniger wegen 98, sondern wegen 2013. Deswegen gebe ich ihm die 3. Es tut mir wirklich leid, dass ich die vordersten Plätze gleich verstopfe.
Du kommst komplett geisteskrank, ey. So.
Ja, aber ich habe da meine Gründe.
Ja, meine Special Gründe. One. José Mourinho, 2004 mit Porto und 2010 mit Inter Mailand.
Ja, also da Micky ja schon so.
Ja, willst du Mourinho jetzt die 2 oder die 3 geben? Mit dem Kackfußball da?
Na, aber wenn es nach Titeln geht, dann hat er
aber
natürlich...
Aber muss es ja, ich habe ja gesagt, es kann ja auch nach Swag gehen, nach persönlicher Zuneigung,
ja,
nach Sympathiewert, nach wie geil man die finde,
ja,
teilweise auch wie kultig oder wie wichtig sie für die Entwicklung des Fußballs
so, und
waren.
Und deswegen bereue ich nämlich bis jetzt überhaupt nichts. Aber gut, bitte, gib ihm doch da die 1, wenn du
nein,
das so geil
nicht
findest.
Natürlich
gib ihm die
nicht
doch, bitte gib
ihm
doch.
Gib ihm doch die Special One.
Ich gebe ihm jetzt irgendwie, um überhaupt mal nach unten hier ein bisschen Platz zu machen, ich gebe ihm die Special 7.
Das ist gut. Fünftens.
1.
Ottmar Hitzfeld. Ottmar Hitzfeld. 97 mit Borussia Dortmund und 2001 mit dem FC Bayern.
Ja, kann ich jetzt natürlich nicht machen. Ne? Ottmar Hitzfeld steht bei mir natürlich auch sehr hoch im Kurs. Vor allen Dingen wegen 97 und Borussia Dortmund meiner persönlichen Zuneigung. Aber ich kann ja ihm jetzt nicht einfach die 1 geben. Damit
aber die 4.
Dann verstopfe ich die 1, 2 und die 3.
Das ist schon sonst alles verstopft.
Ja, und ich bereue nichts.
Okay.
Ottmar Hitzfeld kriegt dann die 4. Er kriegt die 4.
Okay, ja, pass auf, das wirst du jetzt bereuen.
Nein.
Mike Nöcker, Sir Alex Ferguson, 1999 und 2008 mit Manchester United.
Der war kultig.
Der Föhn.
Der Föhn.
Was ist noch frei?
Es ist alles noch so.
Die 1,
8,
die 5.
9, 10, 1, 5.
Ich werde bekloppt. Die 5.
Okay.
Finde ich aber bis jetzt okay. Also ich meine, Alex Ferguson ist natürlich ein Gigant, keine Frage.
Ja.
Aber wenn ich in Champions League-Dimensionen denke, dann ist Alex Ferguson für mich nicht über Jupp Heynckes und auch nicht über Jürgen Klopp.
Ich kann dir schon verraten, ab jetzt kommen nur noch Trottel.
Ja.
Ach so.
Okay. Wer ist denn überhaupt dran? Apropos Trottel.
Ich bin
wer
dran.
Ist denn überhaupt
ich bin dran.
Okay, siebtens. Pep Guardiola, 2009 und 2011 mit Barca, 2023 mit Manchester City.
Ja gut, ich meine...
Jetzt kommen die ganzen Dreier! Ja, ist noch ein Zidane dabei. Zidane auf die 10. Jetzt mal als allererstes.
Ja, das machen wir. Mike, den hättest du als nächstes auch bekommen. Du bist für mich ein Seher, weil der kommt als nächstes.
Also Mike, kommt
er. Man sagt, er habe magische Kräfte.
Also ja. Es tut mir wirklich leid, aber Pep Guardiola ist natürlich, wenn es um den Fußball-Sachverstand geht, könnte man ihm natürlich immer die 1 geben. Ist ja völlig klar. Aber andererseits geht es ja auch um das, böses Wort, Spielermaterial, das er zur Verfügung hat. Und dann gebe ich ihm jetzt die 5. Fertig. Will ich
nicht.
Die haben
wir schon.
Ja, dann kriegt er halt die 6.
Die haben wir auch schon.
Ja, dann kriegt er die 8. Dann kriegt er die 8. Versager.
Geil.
Ja.
Was ein. So, der nächste Szene, den sie dann, den hat Mike schon auf die 10 gesetzt. Sie dann auf die 10, das finde ich okay.
Weil was, hat noch nicht mal die 10 gehabt.
Was hat der denn geleistet, was Roberto Di Matteo nicht geschafft hat? So, nämlich 2016, der kam in die Kabine, hat gesagt, ich, je suis Zinedine Zidane, bon anniversaire, hat den allen eine Kopfnuss verpasst, hat 3 Jahre Champions League gespielt, war 3 Jahre hier, hat gespielt sein Spiel, hat 3-mal die Champions League gewonnen, ist abgehauen.
Immer verletzt.
So, Der geht jetzt auf die 9.
Ja. Den hast du auf die 10 gesetzt, das habe ich schon eingetragen.
Nein, Zidane. Ach Quatsch, das war ein Scherz, weil
die 9 ändert natürlich alles. Ne?
Nein. Moment. Also, Di Matteo ist ein Name, der tatsächlich jetzt gerankt.
Di Matteo?
Nein, auf keinen Fall. Den habe ich natürlich rausgenommen. Okay. Das wäre der Scherzartikelname gewesen.
Aber wäre auch witzig gewesen.
Ja, natürlich. Ja.
Ich finde, wenn wir am Ende mit Arsène Wenger auf der 1 landen, dann sind wir auch nicht
kann
so schlecht
nicht
dabei.
Arsène Wenger hat ja nicht gewonnen.
Ah, eben.
Okay. Ja. Also du kannst ihm gerne die 1 geben.
Da freut er sich. Merci beaucoup. So, pass auf.
Was ist denn noch frei?
Micky, wir haben noch die 9 und die 1.
Ja, okay.
Luis Enrique, 2015 mit Barcelona, 25 und 26 mit PSG.
Tja.
9 oder 1?
Ja, also ich mag Luis Enrique wahnsinnig gern und in der Regel wird er jetzt dann immer auch sein persönliches familiäres Schicksal angeführt, wenn es um die Sympathiewerte geht. Aber da ich ja weiß, dass Mike gerade noch so einen richtigen Knaller kriegt, kriegt Luis Enrique, dieser gottverdammte Versager, jetzt natürlich die 9, ist ja klar. Ja.
Ihr habt das erste Mal seit langer Zeit alles richtig gemacht, weil der letzte und damit unsere 1.
Warte, lass mich kurz überlegen. Warte mal.
Ist der König der Champions League.
Ist ja klar, das ist natürlich Carlo Ancelotti.
Mit 5 Titeln, 2003 und 2007 mit der AC Mailand.
Ja.
14, 22 und 24 mit Real Madrid.
Ja, klar.
Carlo Ancelotti.
Finde ich aber gut. Ancelotti auf die 1.
Kann ich gut mitleben. Kann ich gut. Ich kann mit dem Ranking auch gut. Also gut, es gibt Teile, die sind wirklich komplett geisteskrank. Aber auf der anderen Seite, das ist schon in Ordnung so.
Es ist ja subjektiv.
Es tut mir auch nicht leid. Jürgen Klopp hat Liverpool quasi wach geküsst. So, also das ist in Ordnung. Jupp Heynckes, einfach nur, weil Jupp, und ich verteidige dieses Ranking flammend, weil Jupp Heynckes sich persönlich so dramatisch nochmal verändert hat in einer Lebensphase, in der kein Mensch mehr in der Lage ist, seine Persönlichkeit nochmal neu zu kalibrieren. Und in diesem Alter mit der Mannschaft 2013 den Titel geholt zu haben, ist der hätte sogar theoretisch für mich fast auf die 1 gehört.
Vor allen Dingen 15 Jahre nach dem ersten Titel.
Genau.
Also das ist so spannend.
Ja.
Wir haben ja sonst immer noch honorable Mentions. Da habe ich jetzt was für euch, nämlich mal noch eine Auswahl an
Sehr
Trainern,
gut.
weil das zeigt, wie groß die anderen sind und wie schwer es auch ist. Trainer, die das Champions-League-Finale verloren haben, lese ich euch kurz vor, weil hatte ich zuerst überlegt. Simeone, pass auf. Simeone, Klopp, Capello, Hitzfeld, Guardiola, Benitez, Wenger, Topmöller, Sir Alex Ferguson und Carlo Ancelotti haben auch alle Finals verloren. Also unser Ranking ist auf der 1 Carlo Ancelotti mit 5 Titeln, auf der 2 Jürgen Klopp, weil es Jürgen Klopp ist, auf der 3 Jupp Heynckes, weil er sich nochmal verändert hat in einem Alter, in dem man sich sonst nicht mehr verändert. Hitzfeld, weil er den besten Trenchcoat in der Geschichte des Fußballs getragen hat. Ja. Sir Alex Ferguson, weil er der Föhn war, auf der 5. Dann haben wir Van Gaal, das Firebeast, auf der 6. Da habe ich mir gestern aus irgendeinem Grund, weil es mir der YouTube-Algorithmus reingespielt hat, nochmal das Firebeast-Video von Mickey damals am Berliner Flughafen angeschaut. Der ist auf der 6. Mourinho, the special one, ist auf der 7. Guardiola, die alte Pfeife, ist auf der 8. Luis Enrique, wann hat der mal was geleistet, ist auf der 9. Und Zinedine Zidane, der Trottel mit seinen 3 Titeln, ist auf der 10. So gehört sich das. Bon anniversaire.
So, merci beaucoup. Das war zur Hälfte
die ich muss jetzt in den Bus, Fußball, die französischen Spieler warten auf mich.
MML. Das war zur Hälfte die Fußball-MML Königsklasse, ja. Powered by Indeed. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Indeed für die tolle Zusammenarbeit. Hat großen Spaß gemacht.
So ist es.
Zweiter Teil ein bisschen MML.
Ja.
Und alles das, was wir in dieser Folge nicht gesagt haben,
ja,
das werden wir alles am Dienstag in der Mewa Arena.
Morgen ist es schon soweit.
Ist ja schon Montag. Ja,
sicher.
Es ist schon der 1. Juni, morgen ist der 2. Juni und dann sind wir natürlich live in der Mewa Arena. Auch diese Folge wird veröffentlicht.
Ja.
Insofern, ihr seid, ich hoffe, rundum versorgt. Vergesst mir den Daily nicht.
Genau.
Und ja, ansonsten.
Ja. Also, tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.